Hallo an alle, die uns wieder hören. Eine neue Folge von Z hoch 3, Zukunft zum Zuhören. Wir haben uns wieder ein großes Thema vorgenommen. Wir nehmen uns eigentlich immer große Themen vor. Und aktuell ist es noch dazu. Und wir haben heute einen Gast, eine externe Expertin dabei. Dazu kommen wir gleich. Dafür setzt aus der Stammspieler Eike Wenzel vom Institut für Trend- und Zukunftsforschung, der uns aber schön grüßen lässt und sagt, dieses Thema, was wir da jetzt heute haben, das wird möglicherweise noch Jahrhunderte einen der großen Wertewandeltreiber unserer Gesellschaften sein. Also, wovon ist die Rede? Diversity. Ein schillernder Begriff. Immer mehr Unternehmen setzen sich dafür ein. Die Rechte der LGBTQ+-Bewegung gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, für Meinungsfreiheit, für Gleichbehandlung. Ein riesengroßes Thema. Und dazu freue ich mich heute zusammen mit Mirja. Hallo Mirja.
Ein herzliches Hallo aus Stuttgart.
Unseren Gast aus der Schweiz begrüßen zu dürfen. Und mit uns ist heute hier Lisa Salza von Amnesty International. Hallo Lisa.
Ja, hallo Klaus, vielen Dank für die Einladung.
Heute sind wir international unterwegs. Ich darf dich kurz vorstellen. Lisa Salza hat internationale Beziehungen studiert, ist seit mehr als 20 Jahren im Thema Menschenrechtsförderung unterwegs, etwa die Hälfte dieser Zeit als Länderverantwortliche bei Amnesty International. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, unter anderem für die USA regional zuständig und thematisch inhaltlich für das Thema Sport. Und da haben wir dann auch schon, deswegen habe ich dich gesucht und gefunden. Und das werden wir gleich noch etwas genauer angucken. Was hat Diversity und Sport aktuell mit den USA zu tun? Lisa hat lange in Lateinamerika gelebt, ist aber jetzt zurück in der Schweiz, ihre Heimatstadt Bern. So, also nochmal willkommen, Lisa.
Vielen Dank für das warme Willkommen heißen und die Einführung.
Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch mal kurz, was das genau ist, was du da bei Amnesty International machst.
Ich habe bei Amnesty Schweiz verschiedene Hüte. Einerseits bin ich zuständig für die Länderarbeit für die Region Amerikas und Europa und Zentralasien. Das bedeutet dann im Alltag, dass ich mich mit so unterschiedlichen Kampagnen wie beispielsweise das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in Argentinien, mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und dessen menschenrechtlichen Konsequenzen, wie auch eben beispielsweise die Menschenrechtslage in den USA unter der Regierung Trump auseinandersetze. Seit ein paar Jahren, genauer gesagt, seit ich meine erste Sportkampagne im Kontext der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, wo es zu massiven Zwangsräumungen kam aufgrund dieses Sportevents, da habe ich meine erste Sportkampagne geleitet und seither beschäftige ich mich auch immer wieder mit dem Spannungsfeld Sport und Menschenrechte, genau gesagt mit den menschenrechtlichen Konsequenzen von großen Sportturnieren und der Menschenrechtsverantwortung von Sportverbänden.
Lisa, da fällt mir gerade ein, dieses Spannungsfeld, was ja mit deiner Passion und auch Teil deines Berufs natürlich ist dieser Spruch, der kommt mir da sofort in den Sinn. Sport ist Sport und Politik ist Politik. Was entgegnest du auf so einen Satz, auf so eine Pauschalthese?
Ja, es ist ja nicht so, dass Organisationen wie Amnesty erpicht darauf sind, den Sport politisch zu machen. Sport und speziell sogenannte Megasport-Events wie eben eine Fußball-WM oder die Olympischen Spiele, die sind per se politisch. All diese Turniere werden mit einem bestimmten Ziel gehostet und dieses Ziel hat fast immer mit Politik zu tun. Beispielsweise für Saudi-Arabien sind die gezielten massiven Investitionen in den Sport Teil einer politischen Strategie, weil es geht dem Regime nicht nur darum, seine Wirtschaftszweige zu diversifizieren, sondern auch darum, mit Sportswashing von der sich stetig verschlechternden Menschenrechtssituation abzulenken. Und diese politische Strategie ist dank den Investitionen in den Sport bisher recht gut aufgegangen. Oder ein anderes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist Russland. Der Präsident Putin, der hat Sportveranstaltungen wie die WM genutzt, um im Namen der Sicherheit den Grundstein für seine extrem repressiven Kundgebungsgesetze zu legen. Und er hat dreimal Olympische Spiele genutzt, um in deren Schatten Kriege gegen Nachbarländer anzuzetteln. Nämlich 2008, als die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die Olympischen Spiele in Peking gerichtet waren. Da ordnet er quasi von der Zuschauertribüne aus den militärischen Angriff auf Georgien. 2014, als die Olympischen Winterspiele im eigenen Land stattfanden, bereitete er den Angriff auf die Krim vor und vollzog diesen noch bevor die Paralympics losgingen. Und die Staatengemeinschaft, die ließ ihm dies weitestgehend durchgehen, auch wenn vor, während und nach den Olympischen Spielen gemäß einer UNO-Resolution die Waffen schweigen sollten. Und die Vollinvasion auf die Ukraine im Februar 2022 vollzog er fast auf den Tag genau 8 Jahre später, als die Schlussfeierlichkeiten der Olympischen Winterspiele in Peking noch nicht einmal ausgeklungen waren. Also auch hier wurde das Sportturnier, das sich eigentlich der Völkerverbindung verschreibt, genutzt, um in dessen Hintergrund einen Krieg vorzubereiten. Und ich denke, das aktuellste Beispiel eben für diese Verquickung von Sport und Politik ist die USA, wo unter der Schirmherrschaft von Präsident Trump in den nächsten Jahren 3 Megasport-Events stattfinden, nämlich diesen Sommer die Club-WM, nächsten Sommer die Fußball-WM der Männer und 2028, notabene im Wahljahr, finden die Olympischen Spiele in Los Angeles statt.
Also ich sehe, wow, es sprudelt aus dir nur so heraus und wir stellen fest, Sport ist eigentlich längst ein globales Business geworden mit einem gesellschaftlichen Einfluss. Und du hast jetzt gerade schon einige Beispiele genannt. Ein Thema, was da sicherlich auch noch mit im Raum schwebt, geht es eigentlich nur noch um Rassismus oder was sind die Themen, die im Sport eine politische Komponente auch immer wieder erfahren? Gibt es da gewisse Schwerpunkte, die du beobachtest?
Nun, im Prinzip ist die ganze Palette von Menschenrechtsverletzungen oder von politischen Themen, die wir in der Gesamtgesellschaft sehen, auch im Sport zu beobachten. Beispielsweise in der klassischen Männerfußballszene kommt es tatsächlich vielerorts noch immer zu rassistischen und homophoben Äußerungen. Beispielsweise stand die Bewerbung von Mexiko für die Fußball-WM 2026 in der Kritik, weil eine der meistskandierten Fanhymnen dort einen homophoben Text hat. Und für homosexuelle Spieler und Fans ist dies sicherlich kein sicheres Umfeld. Im Frauenfußball hingegen, so mein Eindruck als regelmäßige Stadionbesucherin, werden Werte wie Diversität und Inklusion viel stärker gelebt. Dort gibt es dafür andere menschenrechtliche Herausforderungen wie sexistische Äußerungen am Spielfeldrand, strukturelle Diskriminierung und Lohnungerechtigkeit, mangelnder Schutz und Unterstützung für Spielerinnen, die Mütter werden. Also alles eigentlich Themen, die wir in der Gesellschaft auch verhandeln. Und die Herausforderungen, die sind dann je nach Sportart und auch je nach Land ziemlich unterschiedlicher Natur. Beispielsweise setzen wir uns in Frankreich für das Recht von Frauen ein, bei der Ausübung ihres Sports ein Kopftuch tragen zu dürfen, da dort aktuell ein Kopftuchtrageverbot politisch diskutiert wird. In den USA wiederum sollen TransathletInnen von Wettkämpfen ausgeschlossen werden, weil die Sicht des Präsidenten auf einer binären Weltordnung beruht. Also da sind wir wieder beim Thema, dass Sport eben häufig als politisches Mittel missbraucht wird. Und zwar nicht von den Menschenrechtsorganisationen, sondern von den Regierenden selbst. Und jetzt aber wir als Menschenrechtsorganisation arbeiten eigentlich in Bezug auf dieses Spannungsfeld Sport und Menschenrechte weniger zu den Menschenrechtsverletzungen, die bei der Ausübung einer Sportart geschehen, sondern in erster Linie zu den menschenrechtlichen Auswirkungen von Sportgroßveranstaltungen. Also beispielsweise, wenn es wegen dem Bau von Stadien zu Zwangsräumungen der lokalen Bevölkerung kommt oder zu Zwangsarbeit auf den Baustellen oder auch wenn die Meinungs- und Versammlungsfreiheit im Kontext einer Sportveranstaltung unzulässig eingeschränkt wird, Kundgebungen verboten werden und Fans mit Regenbogenflagge der Zutritt ins Stadion verwehrt wird. Also es ist eine ganze Palette eigentlich von Menschenrechtsverletzungen, die sich im Sport spiegelt.
Und Dauerbrenner immer noch auch Rassismus, was ich gehört habe.
Und Rassismus ist natürlich, also Rassismus ist ein Thema, das sich durchzieht, oder vielleicht das breitere Thema auch Diskriminierung. Also wir mögen uns sicherlich alle an diese Diskussionen über das ausbeuterische Arbeitsgesetz in Katar erinnern, wo Arbeitsmigranten und Migrantinnen ausgebeutet wurden, unter menschlichen Bedingungen gearbeitet haben und auch nicht das Recht hatten, sich als in einer Gewerkschaft beispielsweise zu organisieren. Absolut dasselbe Muster beobachten wir jetzt bei Saudi-Arabien. Und dieses Arbeitsgesetz, eben dieses Kafala-System, das ist zutiefst rassistisch, weil es die ausländische Arbeiterinnenschaft natürlich der viel weniger Rechte zuspricht als den inländischen ArbeiterInnen. Also es ist nur ein Beispiel natürlich, wie Rassismus sehr stark ein Thema ist. Und dann kommt es eben auch gerade bei Fußballspielen auch immer wieder natürlich zu rassistischen Anfeindungen und Äußerungen. Ich denke, das ist nach wie vor ein großes Thema.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, wo ich immer wieder erstaunt bin, ist, wenn der Ball dann rollt, wie schnell solche Themen dann auch wieder von der Agenda und von der Öffentlichkeitsarbeit und von der Agenda verschwinden. Das finde ich sehr enttäuschend. Und da spielen, finde ich, die Unternehmen auch eine große Rolle und können ihren Beitrag leisten.
Ja, absolut. Also ich denke, dass auch das lässt sich wieder sehr gut beobachten, daran, wie das im Vorfeld von Katar gelaufen ist. Also da haben auch, das ist ja so, dass eigentlich nach der Vergabe der Fußball-WM an Katar damals haben Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften eben auf diese Zwangsarbeit auf den Baustellen, auf die Todesfälle und weitere Menschenrechtsrisiken aufmerksam gemacht. Aber eigentlich erst als dann die Sponsoren wie Coca-Cola, wie Visa wirklich auch diese Thematik aufgenommen haben und auch von der FIFA eingefordert haben, dass sie etwas dagegen tut, dass sie aktiv wird, dass sie diesen Menschenrechtsrisiken begegnet. Eigentlich erst dann wurde die FIFA aktiv. Ich denke, das zeigt wirklich, welche Macht auch Sponsoren haben. Aber wie du richtig sagst, sobald dann das Spiel angepfiffen wurde, war eigentlich diese ganze Empörungskulisse, die aufgebaut wurde und die sicherlich auch sehr wichtig und nützlich war, um einen Menschenrechtswandel, also um die Menschenrechtslage im Land zu diskutieren und auch um einen minimalen Wandel und Verbesserung einzuführen. Aber die brach dann sofort wieder in sich zusammen, sobald die Spiele begonnen. Und heute interessiert es keinen Mensch und vor allem keinen Sponsoren mehr, wie beispielsweise die Lage der ArbeiterInnen in Katar ist. Und dasselbe Spiel wiederholt sich jetzt bei Saudi-Arabien. Und ich denke, wo die Menschenrechtsrisiken natürlich massiv sind. Und es wird sehr interessant sein, auch zu sehen, wie sich die Sponsoren dann hier auch positionieren und verhalten und ob sie hier auch eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht vom organisierenden Verband, also von der FIFA, einfordern.
Also was du so sagst, ist, in so einer vernetzten Konsumwelt, wie wir uns heute befinden, kann eigentlich auch kein Unternehmen mehr sagen, es interessiert uns nicht. Da kommt dieses Thema Haltung auch mit rein. Klaus, ich weiß nicht, wie du das siehst, auch aus dem Aspekt deiner Tätigkeiten an der Hochschule.
Naja, ich denke jetzt schon die ganze Zeit. Wir haben ja zum Glück rollt der Ball ja noch nicht. Und genau deswegen machen wir ja auch heute diesen Podcast und dieses Gespräch, um vielleicht schon vor Beginn der Club-WM, und die Club-WM ist ja, wie viele sagen, eigentlich der Art Vorlauftest für die Fußball-WM, die nationale Fußball-WM dann nächstes Jahr. Deswegen würde ich da auch versuchen, jetzt Aufmerksamkeit darauf zu lenken, und zwar in der Tat indem wir die Sponsorenunternehmen adressieren. Ich meine verstanden zu haben, Lisa, dass Amnesty bisher eigentlich immer eher an die Verbände herangetreten ist, also die FIFA, die UEFA, den DFB. Wobei, wenn man die Bilder sieht, wie Trump und Infantino sich da irgendwie gegenseitig bejubeln, glaube ich, ist die FIFA möglicherweise nicht wirklich eine erfolgversprechende Adresse. Korrigiere mich, wenn ihr das anders seht. Deswegen ist es nicht tatsächlich sogar schlauer, wenn wir die Unternehmen, wie Mirja ja sagt, die müssen gegen ihren Kunden gegenüber, ihren Aktionären gegenüber, ihren Mitarbeitenden gegenüber, müssen die ja irgendwie ihre Attitude, ihre Haltung halbwegs glaubwürdig vermitteln. Wenn wir die eher appellieren, aufrufen, sagen, hier, jetzt zeigt bitte mal Flagge, bekennt euch, nehmt Haltung an, gerade jetzt in den USA, wenn es losgeht, in wenigen Wochen.
Ja, das ist sicherlich eine sehr gute Frage. Welche Adressatin im Hinblick auf die potenzielle Wirkmacht die bessere ist? Als Menschenrechtsorganisation, die sich mit ihren Forderungen auf das Völkerrecht bezieht, schauen wir uns halt an, wer aus völkerrechtlicher Sicht verantwortlich für Menschenrechtsverletzungen ist. Und für Missstände im Sport ist das in erster Linie sind das die Sportverbände. Und wenn es um Menschenrechtsverletzungen am Austragungsort geht, sind gemäß UNO-Richtlinien für Wirtschaft und Menschenrechte sowohl die Regierung des Gaststaates wie auch der organisierende Sportverband verantwortlich. Und aus diesem Grund richten wir unsere Forderungen in erster Linie an diese direkt Verantwortlichen. Auch der Schweiz als Sitzstaat fast aller großen internationalen Sportverbände kommt eine Verantwortung zu. Und natürlich kommt auch den Sponsoren, die an diesen Turnieren massiv mitverdienen, also Nutznießende sind dieses Events und letztlich auch der Ausbeutung oder der Menschenrechtsverletzungen, wenn sie denn darauf fußen. Natürlich tragen auch diese eine Verantwortung. Es ist halt eine sekundäre Verantwortung, und das vielleicht dieser kurze Exkurs auch, um zu erklären, weshalb wir uns auf Sportverbände und Gastgeberstaaten fokussieren. Aber wie das Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe, als wirklich eigentlich erst als die Sponsoren massive Kritik auch an der FIFA geübt haben im Vorfeld der WM in Katar, ich denke, dieses Beispiel zeigt sehr gut auf, dass Sponsoren als Game Changer dafür sorgen können, dass Menschenrechtsrisiken ernst genommen werden.
Mit welchen Menschenrechtsthemen rechnest du eigentlich jetzt in den USA bei dieser Club-WM? Also, was glaubst du oder was glaubt ihr als Amnesty, wird dort Thema sein? Werden da Leute mit Regenbogenflaggen in die Stadien gehen? Wird es irgendwelche Aktionen, Proteste geben oder was glaubst du?
Ich denke, die Menschenrechtsrisiken sind sehr divers. Es ist tatsächlich eben so, dass sich die Menschenrechtslage seit Amtsantritt von Präsident Trump drastisch verschlechtert hat. Und die Club-WM ist tatsächlich ein Stück weit auch ein Test für eben die Umsetzung auch der Menschenrechtslinien. Richtlinien, die sich beispielsweise eine FIFA auf die Fahne schreibt. Bei der Club-WM oder im Prinzip jetzt bei jeder größeren Sportveranstaltung, die in den USA stattfindet, gibt es Risiken für die Athletinnen. aber auch für die Fans, für die Arbeiterinnen und für Journalisten und Journalistinnen, sowie auch für die ansässige Bevölkerung, eigentlich für die Menschen, die dort leben. Wir sehen, also einfach vielleicht um ein paar Beispiele zu nennen, ich denke, Risiken für die Fans bestehen bei der Einreise. Die Überwachung der Einreisenden wurde massiv erhöht, hochgefahren. Willkürlich werden Handys und andere elektronische Devices geprüft und auch geprüft, ob Menschen irgendwelche kritische Äußerungen gegenüber der Regierungen auf ihren Handys haben oder auf ihren sozialen Netzwerken geäußert haben. Und je nachdem können dann auch Leute völlig willkürlich eigentlich ausgewiesen oder eben gar nicht erst ins Land gelassen werden. Ich denke auch bei der Äußerung von eben irgendwelchen politischen Parolen oder Solidaritätsbekundungen für, sagen wir beispielsweise, Themen, die der Regierung nicht genehm sind, wie Solidarität mit Gaza oder eben auch das Einstehen für LGBTIQ-Rechte. Da sehen wir, wie es zu massiver Repression kommt, wie Menschen eben bedroht werden, ausgewiesen zu werden. Ja, ich denke, da gibt es unterschiedliche Risiken und natürlich eben auch für Journalisten und Journalistinnen. Da ist es so, dass eigentlich
Social Media, habe ich auch gerade gedacht, was dir dazu einfällt, Presse und Social Media.
Sorry, jetzt habe ich dich nicht gut verstanden.
Presse und Social Media.
Genau, also es ist so, dass die oberste Medienbehörde in den USA seit dem Antritt von Präsident Trump von einem ihm genehmen eigentlich Funktionär kontrolliert wird und der leitet relativ willkürlich auch Verfahren, Lizenzentzugverfahren und andere Verfahren, welche die Arbeit behindern, gegen Journalistinnen und Journalisten ein. Also dort durch diese Prozeduren sind natürlich, wird die Pressefreiheit in den USA auch massiv eingeschränkt und wir sehen ja auch, wie die großen Tech-Konzerne die verschiedensten Dekrete von Trump eins zu eins eigentlich und in vorauseilendem Gehorsam umsetzen. Ein Beispiel, das jetzt nicht direkt mit der Clubband zu tun hat, aber der, glaube ich, dies gut aufzeigt, ist, dass Microsoft gestern den Zugang eigentlich des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofes, der ja von der USA sanktioniert wird, Microsoft hat ihm alle Mailzugänge eigentlich gesperrt aufgrund dieser Sanktionsandrohung. Und das geschieht dem Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes. Und wir wissen von US-amerikanischen NGOs, die relativ eng und auch wichtig waren für den Internationalen Strafgerichtshof, dass die keine Informationen mehr teilen möchten, einfach auch aus Angst vor Repressalien der Regierung. Und ich denke, so diese Drohkulisse, die aufgebaut wird gegenüber allen Menschen, die sich kritisch äußern gegenüber der Regierung, gegenüber den Plänen von Präsident Trump, diese Willkürlichkeit, wie dann auch Repressalien angewendet werden, das ist letztlich ein großes Risiko eigentlich für Sportlerinnen, Fans, alle Menschen, die sich nicht davor scheuen, ihre Meinung zu sagen.
Und wir reden über die USA, man kann es nicht glauben, oder? Ich kann es immer noch nicht glauben. Wir reden jetzt nicht über irgendein zwielichtiges Land mit irgendeiner Diktatur, sondern wir reden über die USA. Das ist nach inzwischen 120 Tagen Trump 2.0. Ja, was ist das? Ist das noch die Demokratie, die wir kannten? Und wie wird das aussehen im nächsten Jahr? Was plant Amnesty? Man guckt sich das an und ist fassungslos und reagiert? Oder gibt es auch eine Strategie, was man da machen kann?
Ich denke, die Strategie, die muss relativ flexibel bleiben, weil ja auch das Gebaren der Regierung sehr erratisch ist und tatsächlich auch diese im Vorfeld angekündigte Taktik des Flood the Zone with Shit, also eigentlich wirklich einfach quasi das Feld mit mehr oder weniger sinnigen und unsinnigen Maßnahmen, Entschlüssen, Anweisungen zu überfluten und damit die Welt eigentlich ohnmächtig zu machen, das hat bis jetzt relativ gut funktioniert. Auch die Menschenrechtsbewegung, es gibt immer wieder auch Proteste, die sich gegen die Regierung natürlich richtet, aber so richtig breiten Wirkung und Schwung aufgenommen hat die bis jetzt nicht. Amnesty sieht sich tatsächlich in diesem Kontext auch als Organisation, die eine führende Rolle einnehmen kann, eigentlich auch nicht nur in Bezug auf die USA, sondern in Bezug eigentlich auf die Gesamtreaktion der Menschenrechtsbewegung auf dieses Aufstreben der autoritären Tendenzen. Also meine Einschätzung, ich bin nicht die versierteste USA-Kennerin, aber meine Einschätzung ist, die USA ist nach wie vor eine Demokratie, aber die Regierung weist ganz klar autokratische Tendenzen auf. Und die US-Regierung, die wirkt quasi auch wie ein Brandbeschleuniger eigentlich für autokratische Tendenzen, die vorher schon bestanden haben, eben in Ungarn, in Russland ganz klar. Und ich denke, von dem her muss die Menschenrechtsantwort auf dieses Aufstreben der autokratischen Tendenz, die muss über die USA hinausgehen und die muss in Richtung eines jetzt erst recht, wir lassen uns nicht entmutigen, wir halten die Fahne der Menschlichkeit hoch und setzen uns für diese Werte ein, auf denen eigentlich all unsere Errungenschaften, gesellschaftlichen Errungenschaften in den letzten Jahren basieren. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir hier auch genügend Menschen hinter uns vereinen können, die letztlich auch bereit sind, die Menschenrechte zu verteidigen gegenüber diesen autokratischen Regierungen.
Wir sagen ja auch, dass die Unternehmen eine wertvolle Rolle zu dem Ganzen beitragen können. Und wir merken parallel, dass in den letzten Jahren mit großen Diversity-Versprechen Positionierungen in dem Bereich erfolgt sind. Aber echte Menschenrechtsarbeit heißt doch oft auch unbequem werden, Haltung zeigen, Risiken eingehen. Und was müssten passieren, damit Unternehmen den Schritt von Image-Statement zur echten menschenrechtlichen Verantwortung gehen und mehr Druck aufbauen?
Ja, also ich habe die Diversity-Politik der Unternehmen in den letzten Jahren jetzt nicht im Detail verfolgt, aber das quasi die Einführung dieser Diversitäts- und Inklusionspolitiken bei vielen Unternehmen nicht aus echter Überzeugung geschah. Das sehen wir ja jetzt eigentlich daran, dass eben praktisch alle US-Unternehmen und auch einige ihrer Mutterhäuser in Europa sofort auf die Trump-Linie umgeschwenkt sind und sofort nach Erlass des entsprechenden Dekrets ihre Diversity, Equity und Inclusion-Programme gestoppt haben. Beispielsweise in der Schweiz haben die beiden Pharma-Riesen Novartis und Roche ihre Diversitäts- und Gleichstellungsprogramme von einem Tag auf den anderen eingestellt. Und diesen vorauseilenden Gehorsam, den kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich denke auch, dass die Unternehmen mittel- und längerfristig nur verlieren können, weil sie durch dieses Zurückkrebsen auch einen Teil ihres hochqualifizierten Personals verlieren werden. Und es ist eben so, als wenn ich mit Unternehmen über Menschenrechte spreche, dann sagen die häufig, dass sie halt Unternehmen seien und keine Menschenrechtsorganisation. Und ich denke, das ist die falsche Haltung. Unternehmen müssen ja nicht zu Menschenrechtsorganisationen werden, um grundlegende Werte wie Respekt, Inklusion und Chancengerechtigkeit in ihrer Kultur zu verankern. Aber diese Werte, die müssen tatsächlich Teil eigentlich ihrer DNA, ihrer Firmenkultur werden. Die Mitarbeitenden müssen sie mittragen Und ganz wichtig, auch die oberste Führungsriege muss diese Werte leben und dafür einstehen. Und auch aus eigener Erfahrung denke ich, dass dieser Prozess letztlich auch nie abgeschlossen ist. Also für welche Werte ein Unternehmen oder eine Organisation einsteht, kann und muss immer wieder neu verhandelt werden. Und dies am besten eigentlich auch unter Miteinbezug aller MitarbeiterInnen.
Und das ist ja tatsächlich, also wir haben leicht reden, ne? Du kannst gar nicht anders als Menschenrechtsorganisation sprechen. Ich als Hochschullehrer habe es auch leicht und kann jedenfalls in Deutschland noch dazu was sagen. Und die Unternehmen sind halt in diesem fürchterlichen Dilemma, das sehe ich schon durchaus, ne? Dass sie jetzt jahrelang diese Werte hochgehalten haben, auf ihre Website propagiert haben. Und jetzt, du hast von der Drohkulisse gesprochen, unter der Trump-Administration halt ganz knallhart gesagt bekommen, also wenn ihr hier irgendeinen Deal, irgendeinen Merger, irgendwas in den USA machen wollt, dann werft diese Programme über Bord, sonst wird das hier nichts. Und das hat die Telekom schon einkassiert, SAP hat es vor kurzem getan. Das ist natürlich viel, viel schwieriger als für jemanden wie uns, dass sie da den richtigen Weg finden. Aber du hast es im Grunde ja schon gesagt. Es ist auch eine Aussage darüber, wie glaubwürdig das dann eigentlich und wie ernsthaft das eigentlich dann in den letzten Jahren gemeint war. Wenn alle klatschen, weil du irgendwie wieder im Pride Month die Regenbogenfahne rausholst, dann ist das ja auch sehr wohlfeil und sehr billig. Und eigentlich müsste man sagen, eine Haltung zeigt sich erst in dem Moment, wo Gegenwind kommt, dass ich dann nicht alle Fahnen einrolle. Das ist aber, glaube ich, hast du ja auch schon gesagt, vielleicht zu viel verlangt. So ernst war es Ihnen dann eben vielleicht dann doch nicht mit der Diversity.
Ja, also ich sehe da, wir sprechen eigentlich über Doppelmoral. Ich habe so die Frage im Kopf, kann ein Unternehmen überhaupt glaubwürdig bleiben, wenn es in Europa provokativ mal gesagt eine andere Unternehmensauftritt, Markenauftritt als in den USA? Das beschädigt doch eigentlich die Marken langfristig oder was sagt ihr da dazu?
Ja, also ich muss sagen, ich habe ein gewisses Verständnis dafür, auch dass ein Unternehmen in einem repressiven Umfeld und unter einer Regierung mit autokratischen Tendenzen vorsichtiger agiert als ein Unternehmen, das in einem liberalen, demokratisch geführten Land beheimatet ist. Was ich wirklich nicht nachvollziehen kann, ist es, wenn Unternehmen wie eben in der Schweiz oder in Europa oder in Deutschland ihren Hauptsitz haben, wenn die dann eigentlich vor einem US-Dekret kuschen. Ich denke, das sind mächtige Player, die haben viel Einfluss, viel Macht. Und es ist mir unerklärlich, weshalb die dann so eben im vorauseilenden Gehorsam eigentlich ihre über Jahre aufgebaute Diversitätspolitik und Förderprogramme einfach so über den Haufen werfen. Wie gesagt, in den USA, das ist vielleicht jetzt nicht direkt vergleichbar, aber ich sehe das ein Stück weit auch an den Amnesty-Sektionen. Wir können, müssen auch je nach Land unterschiedlich hohe Risiken eingehen, je nachdem eben von wo aus wir agieren. Unsere Sektion in den USA beispielsweise muss jetzt für jede Aktion und jede Stellungnahme, die sie plant, die Risiken schon im Voraus genau analysieren, weil es einfach unter der aktuellen Regierung absolut im Bereich des Möglichen liegt, dass Menschenrechtsorganisationen mundtot gemacht werden, wenn sie der Regierung zu gefährlich werden. Also aktuell wird im Kongress beispielsweise das sogenannte Non-Profit-Killer-Gesetz debattiert, das der Regierung weitreichende Befugnisse einräumen würde, gemeinnützigen Organisationen den Status als steuerbefreite Organisation zu entziehen, was für viele NGOs den finanziellen Tod bedeuten würde. Und wir sind jetzt da ein Stück weit vom Thema weg, aber ich denke, dieselbe Risikoanalyse, die ich jetzt für die Unternehmen nicht machen kann, aber diese Risikoanalyse basierend auf den eben debattierten Gesetzesvorlagen und den Signalen, die von der Regierung ausgehen, die müssen wohl auch die Unternehmen in den USA und in anderen autokratischen Ländern einstellen. wirklich für sich machen.
Was du sagst, Lisa, das geht so irgendwie gegen meine Überzeugung, aber du hast ja schon recht, aber ich will einfach sagen, Werte, das sollte doch aus meiner Sicht auf jeden Fall keine geografischen Grenzen kennen. Weil ansonsten sind wir doch wieder beim Thema Haltung und wir sprechen ansonsten über Marktstrategien. Und es tut echt weh, das auch zu hören, aber es stimmt schon.
Und es wird ja, glaube ich, auch am Ende nicht wirklich funktionieren, diese, Mirja, du nennst es Doppelmoral. Also ein Unternehmen, egal wo es seinen Sitz hat, und wir nennen die jetzt ruhig nochmal beim Namen, die Sponsoren, um die wir es jetzt hier zu tun haben, das sind alles große Unternehmen, deutsche Unternehmen. Das ist die Allianz, das ist Audi, das ist Adidas, das ist die Telekom, das ist die Lufthansa. Große, große Multinationals. Und meine Studierenden, vielleicht sage ich da gleich nochmal mehr zu, wir machen dieses Semester tatsächlich in 12 verschiedenen Teams, machen wir unter dem Thema normatives Management. Wir monitoren diese Unternehmen jetzt schon seit ungefähr 8 Wochen. Wie sieht das denn auf den Websites aus? Ich meine, Adidas hat eine US-Website und sie haben eine deutsche Website und sie haben natürlich auch in allen anderen Ländern eine Website. Jetzt kann ich aber ja nicht, um nicht die Glaubwürdigkeit völlig zu verlieren, kann ich ja nicht sagen, also in Europa feiere ich noch meine Diversity-Politik und auf der US-Website schalte ich sie mal eben ab. Das ist auch bislang tatsächlich noch nicht erkennbar. Aber darauf würde es ja dann tatsächlich hinauslaufen. Und dann spätestens dann kann man nicht mehr sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also entweder sind das meine Überzeugungen, dann, wie du sagst, dann sind sie global oder es ist eben eine Strategie. Wir haben über Pinkwashing, Sportswashing, Bluewashing gesprochen. Aber ich denke, das wird irgendeine eine NGO oder wird das doch aufdecken. Da braucht es doch noch nicht mal uns als Studierenden-Teams. Es wird auf Dauer doch auffliegen, so eine Doppelmoral-Strategie, oder?
Ja, ich denke, das ist auch ein offenes Geheimnis. Natürlich haben die Konsumentinnen und Konsumenten dort ein Stück weit auch in der Hand, wie hoch sie letztendlich auch eben die Werteverankerung eines Unternehmens, von dem sie Produkte konsumieren, werten. Aber letztendlich sind wir dort, denke ich, auch, und da können wir einen Bogen schlagen eigentlich zu den großen Sportverbänden beim Thema Value-Based Leadership. Also ich denke, viele Unternehmen, viele Sportverbände, die haben in den letzten Jahren auf Hochglanzbroschüren sehr schöne und weitreichende Menschenrechtspolicies und sonstige Richtlinien verabschiedet. Aber ob diese Werte wirklich auch vom Unternehmen oder vom Sportverband gelebt werden, das zeigt sich dann eben häufig erst in der Praxis. Ich denke, da ist eben die FIFA sicherlich ein sehr gutes Beispiel, die sowohl jetzt für die WM 2026 eben Menschenrechtsvereinbarungen auch mit der USA verabschiedet hat, wie auch grundsätzlich für sich als Unternehmen eine sehr weitreichende Menschenrechtspolicy verabschiedet hat. Aber wie wir dann bei einer Vergabe an Saudi-Arabien oder eben jetzt auch, wenn wir sehen, wie Präsident Infantino gegenüber Präsident Trump, dessen Regierung und dessen Maßnahmen ja in völligem Widerspruch zur gesamten Menschenrechtsvereinbarung für diese WM stehen und wirklich nicht davon auszugehen ist, dass die US-Regierung diese Vereinbarung umsetzen wird. Also wenn wir sehen, wie sich Infantino eigentlich auch gegenüber Präsident Trump dort völlig in den Sand schmeißt auch oder in den Staub schmeißt und sicherlich nichts dafür tun wird, um diese Menschenrechtsvereinbarung umzusetzen, dann sehen wir eben, dass dort sicherlich die Werte im Leadership nicht oder noch nicht verankert sind. Und vielleicht darauf zurückzukommen, welche Strategie sie denn anwenden können, diese Unternehmen. Ich sehe auch dort wieder eine Parallele eigentlich mit den Sportverbänden. Oder ich höre häufig, Auch wenn ich mit verschiedenen nationalen Verbänden habe ich gesprochen im Vorfeld, wo es um die Vergabe der WM in Saudi-Arabien ging. Und ich habe an sie appelliert, dort kritische Rückfragen zu stellen und bevor eben die Vergabe gut geheißen wird, quasi noch einmal auf die Menschenrechtsrisiken einzugehen und diese auch als Vorbedingung eigentlich fest zu verankern. Und die meisten Verbände sagen mir dann, ja, wir sind einfach zu wenig, wir haben zu wenig Macht gegenüber der FIFA als einzelner Verband. Und da frage ich mich dann jeweils, oder frage sie auch, ja, weshalb schließt ihr euch nicht zusammen, alle europäischen Verbände zusammen oder alle Verbände, die diese Haltung vertreten, die sollten sich zusammenschließen und gemeinsam hätten sie eine Stimme gegenüber der FIFA. Und ich denke, ähnlich könnte sich verhalten mit den Unternehmen in den USA und ihrer Reaktion eigentlich auf die Trump-Dekrete. Wenn sie gemeinsam sich quasi einigen würden, dass sie dem nicht Folge leisten würden, dann hätten sie in der Masse eine Macht, die letztendlich auch gegenüber Trump wirklich genügend Macht, Einfluss hätte, dass letztlich er seine Dekrete auch nicht einfach eins zu eins umsetzen könnte. Und dort drin liegt eigentlich der Schlüssel, denke ich, im Allianzenbilden und gemeinsam gegen diese stärkere Kraft eigentlich für die eigenen Werte einstehen.
Wie würdest du das einschätzen? Wir planen mit diesen studentischen Teams eine Petition. Also wir möchten gerne die Menschen aufrufen, dass sie die Unternehmen, die Sponsoren, die genannten deutschen Unternehmen auffordern, Stellung zu beziehen in den USA bei der Club WM. Hat sowas irgendeine Wirkung? Wir sind jetzt nicht Amnesty, aber sind solche Petitionen aus der Zivilgesellschaft, haben die irgendeine Funktion oder ist das eigentlich?
Absolut, also absolut haben sie eine Funktion. Ich finde, es ist wichtig, es ist gerade jetzt extrem wichtig, dass vielleicht ein Stück weit egal, was wir tun, aber dass wir sagen, wir stehen ein für diese Werte, wir stehen ein für diese Rechte mit den Mitteln, die wir als Zivilgesellschaft haben. Und das sind Kundgebungen, das sind Petitionen, das sind Briefe an die Machthabenden, das sind die Mittel, die wir als Zivilgesellschaft haben. Und ich denke, häufig, oder wir sehen als Amnesty, dass es schon auch immer wieder, wenn auch nicht unmittelbar, Wirkung, aber es hat Wirkung gezeigt, wenn wir nicht einfach, sei es die Inhaftierung eines Gewissensgefangenen, die Folter eines Gefangenen oder eben auch, was weiß ich, die willkürliche Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit. Jedes Mal, wenn wir uns dagegen gewehrt haben, dann hat das aufgezeigt, dass wir das nicht einfach hinnehmen, auch wenn wir mit einer Botschaft sprechen, ihr eine Petition übergeben. Wir wissen, dass der Botschafter häufig nicht derselben Meinung ist wie wir, aber es zeigt ihm, wir schauen hin, wir nehmen das nicht einfach hin. Und ich denke, das ist sehr wichtig, auch zu zeigen, die Zivilgesellschaft ist nicht mundtot gemacht. Wir haben eine Stimme und wir nutzen sie.
Ja, also was ich ganz klar für mich heute mitnehme, angrenzend an unser Diversity-Gespräch, ist auch, wie wichtig Demokratie ist und vor allem, dass sie nicht selbstverständlich ist, auch nicht in etablierten Staaten, wie wir heute beispielhaft an den USA häufiger gesehen haben. Und eins ist sicher, die Club-WM oder auch andere Mega-Events, die werden wieder kommen. Und die Frage ist, mit welcher Haltung eigentlich, mit welcher Konsequenz das Ganze gelebt wird und wer zeigt eigentlich Gesicht, wer zeigt Haltung, auch in Verbindung mit Allianzen, wie du gesagt hast, Lisa. Und an dich ein ganz dickes Dankeschön. Du hast uns wertvolle Einblicke und auch so viel Klarheit in vielen Dingen gegeben. Bitte denk auch an die Shownotes, wenn du noch was Interessantes für uns hast, was du mit reingeben kannst, herzlich gern. Wir bleiben dran und ihr hoffentlich auch, die heute zugehört haben. Teilt gern diese Folge. sprecht drüber das Thema und schreibt uns auch. Und vor allem bleibt unbequem.
Vielen Dank euch, dass ihr dem Vielen Thema Dank. Sichtbarkeit und eine Plattform gibt. Das ist sehr wichtig.
Nächstes Jahr zur Fußball-WM machen wir die nächste Aufnahme.
Sehr gut, bin ich dabei.
Jawohl, schönen Tag noch euch.
Vielen Dank euch auch.